Versicherungen. Das ist ein Thema für viele Unternehmen, wo man oft Angst hat, das ist kompliziert, das ist teuer. Braucht es denn überhaupt? Wie sind denn die Unternehmer in Oberösterreich, in Österreich aufgestellt mit Versicherungen aus Ihrer Erfahrung heraus?
Die Antwort auf, brauche ich die Versicherung überhaupt, ist natürlich klar. Selbstverständlich braucht man eine Versicherung. Umso mehr, weil die Bedrohungslagen in den letzten Jahren, aber auch Monaten deutlich gestiegen sind. Mhm. In allen Belangen braucht man eigentlich Versicherungen. Die konventionellen, wie es früher schon immer waren, dass man Gebäude gegen Feuer versichert und dergleichen sowieso. Aber je älter die Häuser werden, umso wichtiger wird dann auch, dass man eine gescheite Leitungswasserversicherung hat. Dazu kommt natürlich, dass die Naturkatastrophengefahren immer größer werden. Mhm. Und vor dem Hintergrund braucht man natürlich auch entsprechende Absicherung gegen Sturm, Hagel, leider auch Hochwasser. Da haben wir dann eine richtig offene Flanke, weil das der Staat nicht wirklich auf drei bekommt, dass man da entsprechende Lösungen auch über die Versicherungswirtschaft entwickeln kann. Mhm. Und zu guter Letzt geht es weiter, dass man Bedrohungslagen eigentlich in der heutigen Zeit, Cyberversicherung, Angriffe, die immer näher kommen, wo die Einschläge auch bei unseren Kundinnen und Kunden immer näher kommen, eigentlich adressieren müsste. Also die Gründe sind vielfältig. Natürlich kommt da entsprechende persönliche Absicherung dazu für Unternehmer wie Belegschaft. Mhm. Also Lebensversicherung im weitesten Sinn, Krankenversicherung sowieso auch. Also man kann nur sagen, jeder ist mittlerweile als Unternehmer natürlich versichert. Es ist nicht so, dass da große Versicherungslücken gab. Aber es ginge schon noch deutlich mehr.
Das kann ich mir vorstellen. Bevor wir da jetzt drauf eingehen, wenn Sie sich ganz kurz bitte selber vorstellen, zu Ihrem Tätigkeitsbereich hier bei den Oberösterreichischen Versicherungen ein bisschen was erzählen.
Ja, gern. Mein Name ist Ottmar Nagel, bin gelernter Betriebswirt und im Haus seit 1998, nachdem ich vorher eine Steuerberaterausbildung gemacht habe und als Wirtschaftsprüfer auch unser Haus schon kennengelernt habe. Seit 2008 bin ich dann zuerst als Finanzvorstand in den Vorstand gekommen und seit 2021 bin ich jetzt Vorstandsvorsitzender.
Wie hat sich für Sie, der ja schon sehr lange in der Branche ist, also sehr lange im Unternehmen ist, die Herausforderungen in der Versicherungsbranche verändert? Also es sind neue Risiken dazugekommen, Cybersecurity und Ähnliches. Es hat sich aber ganz generell die Wirtschaftslage natürlich auch in den letzten 20 Jahren stark verändert. Wie ist es für jemanden, der an der Spitze von einem Versicherungsunternehmen steht?
Ja, es hat sich schon einiges geändert. Natürlich mit der Digitalisierung ist vieles anders geworden. Sowohl die Kosten, das Kostenbewusstsein ist größer geworden, als auch die Veränderungsbereitschaft in alle Richtungen. Also sowohl was unsere Kundinnen und Kunden betrifft, zu uns zu wechseln, aber natürlich auch von uns wieder wegzugehen. Also da sind wir natürlich sehr bemüht, mit unseren Vertriebswegen auch eine richtige gute Bindung herbeizuführen. Darum sind wir extrem daran interessiert, dass wir eine perfekte Schadenabwicklung machen, was auch immer wieder zu schönen Ergebnissen führt, dass man diesen Schadenrecommender zum Beispiel im abgelaufenen Jahr dafür heuer bekommen haben, also für das beste Schadenabwicklungsmanagement der Branche. Mhm. Und darauf legen wir einen großen Wert, weil ansonsten wird man, wenn man nur über den Preis verkaufen würde, austauschbar. Das wollen wir nicht sein, wir wollen unsere Kunden und Kundinnen gut kennen, mhm. Auch diese Bedürfnisse gut adressieren können. Diese Individualität wird auch immer wichtiger werden, dass man nichts das Gefühl hat, dass man eine Versicherung von der Stange hat, die möglicherweise die eigenen Risiken oder Bedürfnisse nicht so wirklich abdeckt.
Aber ich glaube, das ist doch egal, ob ich jetzt auf Individualversicherung gehe oder auf Unternehmensversicherung. Ich hätte ja gerne einen Ansprechpartner, der weiß, was ich als Kunde benötige, ob ich jetzt Unternehmen bin oder Privatperson gleichermaßen. Ja.
Das gilt nach wie vor und nachdem ja immer wieder auch versucht wird, über Online-Abschlüsse neue Geschäftsideen bzw. neue Online-Broker, Online-Versicherer zu etablieren, ist das insbesondere in Österreich noch sehr, sehr schlecht ausgeprägt. Ich meine, das ist eh unser Kapital, dass das auch so bleibt, aber im Grunde sind wir natürlich auch vorbereitet, sollten wir darauf auch einsteigen müssen. Aber das ist ein ja, niedriger, einstelliger Prozentbereich, der das, diese Online-Angebote wahrnimmt.
Ach, tatsächlich?
Im Internet schmökern ja, abschließen nie online. Und man muss schon auch fairerweise sagen, ab über Vergleichsplattformen ist es in der Regel so, dass natürlich nur über den besten Preis verkauft wird. Man muss aber da auch zur Kenntnis nehmen, dass diese Deckungspakete sehr abgespeckt sind. Meistens sind die Versicherungssummen zu niedrig und wenn man dann tatsächlich beraten wird, egal von welchem physischen Vertriebsweg, kommt man dann drauf, dass diese Angebote alle miteinander da drinnen relativ unterbelichtet sind.
Das ist ein sehr spannender Punkt, den ich öfter mit meinen Gästen bespreche, vor allem natürlich die, die einen Finanzhintergrund haben, dass den Konsumenten natürlich der beste Preis versprochen wird online, aber es sind einerseits die Informationen nicht vergleichbar von den unterschiedlichen Leistungen und es fehlt aber oft auch bei Personen das Know-how, um bewerten zu können, was brauche ich denn? Wie sehen Sie das? Gerade Versicherungen, die ja so essentiell sind im Heimbereich wie im Firmenbereich, haben die Kunden das notwendige Know-how oder müsste in Finanzerziehung oder Ähnliches schon viel früher investiert werden in Österreich?
Ja, das ist aufgelegt. Natürlich wäre es ganz dringend notwendig, dass man in derartige Finanzerziehung viel mehr investiert, sei es in der Schule, im Studium, aber ganz allgemein. Allein bei der Frage, wie hoch ist der Wert meiner zu versichernden Güter, braucht man dringend Hilfe. Und wenn man in der Hinsicht das Ganze selber probieren würde, kommt sicher nichts Vernünftiges raus. Mhm. Also das wissen wir und vor dem Hintergrund passieren auch genug Fehler, die schnell korrigiert werden, sobald man auch mit dem Fachmann darüber spricht. Und das ist auch wichtig. Ich meine, Finanzbildung ganz allgemein geht ja über Sachversicherung weit hinaus, insbesondere was die Lebensversicherung, Krankenversicherung betrifft, Berufsunfähigkeitsversicherung, all diese Dinge, die zum Teil ein bisschen sträflich vernachlässigt werden, ausgeklammert werden, weil es vielleicht auch nicht so gern überhaupt überlegt werden, dass das an was zustoßen könnte. Aber das ist was, woran wir wirklich auch in unserer Gesellschaft arbeiten müssen. Genau diese Themen nicht auszuklammern.
Das betrifft dann für mich, wieder aufs Unternehmerische zu gehen, vor allem das Risikomanagement. Weil als Unternehmer, ich muss ja immer so einerseits so positiv wie möglich nach vorne denken, weil ich möchte wachsen mit Unternehmen, ich möchte mich voranentwickeln. Aber ich muss auch immer für den Worst Case planen. Ja. Und Risikomanagement, für mich ist das eine Heimatbranche, aber für jemanden, der das im Studium nicht mitbekommen hat, der noch nie davon gehört hat, der sagt, ja mei, ich lege halt ein bisschen Geld auf die Seiten und das war's. Aber das ist ja oft zu kurz gedacht. Wie sehen Sie das?
Also Geld auf die Seite legen ist für einen wirklich großen Schaden ja viel zu wenig. Also im Grunde ist der Versicherungsgedanke ja, dass eine richtig große Versicherungsgemeinschaft da ist, die dann ja, eher selten auftretende Fälle von großen Schäden eben ausgleichen. Diese kleinen Schäden, die auch vielfach natürlich bezahlt werden, um die geht es überhaupt nicht. Also darum müssten wir eigentlich in unserer Gesellschaft, also als mündige, finanzgebildete Bürger, eigentlich auch dafür sorgen, dass man relativ hohe Selbstbehalte auch in Kauf nimmt, weil um die geht es nicht. Das wäre dann ein Geldwechselgeschäft. Mhm. Sondern es geht um die großen Schäden, die abgesichert kehren. Mhm. Und vor dem Hintergrund ist mit ein bisschen was auf Zeiten legen natürlich gar nichts ausgerichtet.
Ja. Jetzt zu euch als Unternehmen, ihr seid ja auch natürlich gewachsen in den 20 Jahren, wo Sie mit dabei sind. Was waren für Sie jetzt abgesehen von der Digitalisierung so die größten Veränderungen im Unternehmen ganz persönlich?
Eine große Veränderung ist eigentlich logischerweise gewesen, als ich vor 5 Jahren gut den Vorstandsvorsitz übernommen habe, weil da war genau die Corona-Zeit. Also da hat sich natürlich auch in allen Belangen das Leben schlagartig verändert und wir mussten blitzschnell darauf reagieren, dass ein physisches Arbeiten plötzlich in der Form, wie wir es gewohnt waren, nicht möglich war. Darum war es auch eine Meisterleistung unserer IT, die wir sie an dieser Stelle noch loben, dass uns das schnell gelungen ist, dass wir auch vom Homeoffice aus in der Lage waren, diese Herausforderung zu meistern. Gerade in der Phase haben wir damals auch unseren ersten Schaden Recommender gewonnen, was auch für mich die besonders schöne Erfolgsstory war, dass das Vertrauen in unsere Belegschaft sich auch gerechnet hat. Weil es war ja, was ich immer so von anderen Unternehmern auch gehört habe, immer die große Skepsis da, sobald die Leute von daheim aus arbeiten, dann ist nichts. Und das ist großartig widerlegt worden.
Absolut, absolut.
Und das hat mich schon speziell gefreut, weil, wie gesagt, die Geschwindigkeit all dieser Erledigungen hat eben dazu geführt, dass wir da ganz früh waren.
Das zeigt aber, dass ihr natürlich schon Jahre davor an solchen Themen gearbeitet habt, weil sowas passiert ja nicht von heute auf morgen.
Es ist das weitergelebt worden, was vorher auch schon da war. Aber es ist auch sozusagen ohne Kontrolle, wenn man so will, weitergelebt worden. Also das ist sozusagen ein Vertrauensvorschuss, wenn man so will, der sich einfach bezahlt gemacht hat.
Mhm. Schön. In Ihrer neuen Rolle, wie hat sich für Sie persönlich Ihr Arbeitsalltag verändert?
Früher nur aufstehen, später nur heimkommen, viele Abendveranstaltungen. Aber es ist letztendlich ein total spannender und abwechslungsreicher Job. Und das macht auch so richtig Spaß. Und ich habe den Job als Rechnungswesenleiter, als der ich eingestiegen bin bei uns im Haus, aus der Wirtschaftsprüfung kommend, auch geliebt. Das ist sozusagen diese, verzeihen Sie den Begriff, Erbsenzählerei, die mir auch immer Spaß gemacht hat. Mhm. Aber darüber hinaus sich dann auf einmal um Themen wie Vertragsangelegenheiten, Schadenangelegenheiten, Rückversicherung, Kapitalverantwortung und dergleichen zu kümmern, ist richtig cool.
Das denke ich mir. Also man wird ja jeden Tag mit neuen Themen auch wahrscheinlich konfrontiert, man muss damit umgehen. Das heißt, auch für Sie selber, Sie werden agil bleiben müssen, immer wieder mit neuen Themen sich auseinandersetzen.
Es ist nicht so, dass die Standardprozesse bei mir landen. Zu mir kommen die Ausnahmen, wie man so schon sagt, Management by Exception. Und das ist natürlich cool, auch wenn es jetzt mal wieder eine riesen Herausforderung ist, weil man sich denkt, das ist jetzt ja kein Problem, sondern eine Chance.
Absolut. Ich habe ja gesehen in der Vorbereitung, Sie sind ja im VVO sehr aktiv und mit tätig. Wie wichtig ist so Verbandsarbeit auch für jemanden, der einer Versicherung vorsteht?
Die Verbandsarbeit ist grundsätzlich schon wichtig, weil wir als mittelständischer Versicherer, der wir als Oberösterreichische sind, natürlich auch schauen müssen, dass die Interessen der gesamten Branche ordentlich adressiert werden im Rahmen unserer Möglichkeiten. Weil früher war das schon nur deutlich leichter, wenn nicht die Vorgaben aus Brüssel gekommen sind. Mittlerweile ist natürlich EU-Recht und die Umsetzung mit nicht mehr diesem großen Freiheitsgrad verbunden. In der Steuergesetzgebung schon noch immer und über den VVO haben wir letztendlich schon die Möglichkeit, auch unsere Wünsche, unsere Einschätzungen, da geht es ja nicht nur um Wünsche, es geht auch darum, dass wir die Problemfelder aufzeigen und auch die Notwendigkeiten, die eigentlich ja, die österreichische Gesellschaft als solche wirklich brauchen müsste und könnte. Also wenn es zum Beispiel um Säule 2 und 3 zur Absicherung der Pensionen geht, da wäre man natürlich gehört, auch wenn ich mir dessen bewusst bin, dass natürlich im Rahmen eines Sparprogramms jetzt nicht die Riesenmöglichkeiten für die Regierung ganz allgemein da sind. Dennoch, es ist wichtig, dass auch entsprechende Gesetzwerdung, wo wir natürlich immer wieder auch Stellung nehmen können, nicht in eine völlig falsche Richtung geht oder in eine nicht umsetzbare Richtung geht.
Ist es auch was, wo man gehört wird? Wo man dadurch durch den Verband die Stimme bekommt, die notwendig ist dafür?
Ja, also unser Verband ist eigentlich durchaus ein sehr geschlossener und wird auch gehört. Also ich weiß, andere Branchen, bei denen das nicht ganz so gut funktioniert.
Ist ja wichtig. Ich glaube, viele haben immer Angst, dass Verbandsarbeit so ein bisschen bürokratisch ist und ein bisschen langweilig. Aber wenn man sich zusammentut, macht es ja doch einen Sinn.
Es ist ja nicht so, dass jeder Einzelne dann stundenlang gebunden wäre. Aber diese gemeinsame Aufgabe wahrzunehmen, ist für alle ein Vorteil.
Jetzt wird natürlich Digitalisierung bei euch auch immer noch ein großes Thema in der Versicherungslandschaft sein. Was sind sonst Themen, Trends in Ihrer Branche, die gerade wirklich am Radar sind?
Eines der Hauptprobleme, die eigentlich nicht erst seit kurzem uns immer wieder eigentlich beschäftigen, ist die Naturkatastrophenversicherung, die letztendlich im speziellen Hochwasser als Teil dieser Naturkatastrophen nicht wirklich abbildet. Und der Grund ist ganz eindeutig der, dass ohne entsprechende Verpflichtung von Hauseigentümern im weitesten Sinn, sich dafür zu schützen, das Ganze nur selektiv von jenen wahrgenommen wird, die auch tatsächlich und auch von denen wahrgenommen an derartigen Risiko ausgesetzt sind. Konkret die neben einem Flusslauf ihr Gebäude stehen haben, technisch ausgedrückt HQ30, also in Gegenden, wo man sehr oft überschwemmt wird, kurz gesagt, dann wären diese bereit, und das sind eben zu wenig, sich dagegen zu versichern. Die Idee selber ist jetzt schon mehr als 25 oder 30 Jahre alt, dass wir eigentlich nur dann in eine derartige Versicherung einsteigen können, wenn jeder, der eine Feuerversicherung abschließt, auch verpflichtend eine Hochwasserdeckung mit einkaufen muss. Weil dann hätte man einerseits die Freiheit zu sagen, nein, ich versichere mein Gebäude gar nicht. Also wenn eine Feuerversicherung hingegen will, dann müsste er da halt gleichzeitig auch gegen Hochwasser einen Schutz mit einkaufen. Also es ist keine Verpflichtung, dass man überhaupt sein Eigentum schützen muss. Aber wenn schon, das eine dann zwingend das andere. Das war die Idee.
Und woran liegt es, dass sich da nichts bewegt? Wenn Sie sagen, das ist seit 25, 30 Jahren im Gespräch. Jetzt sind wir in Österreich in einem Land, wo es immer wieder Überschwemmungen gibt. Das ist jetzt nichts, was für uns neu sein sollte.
Es wäre jedenfalls natürlich im Rahmen von zusätzlichen Prämien für die Bevölkerung eine Belastung. Das braucht man gar nicht irgendwie schönreden. Man braucht es auch nicht irgendwie eine zusätzliche Steuer nennen. Aber wenn es zu wahrgenommen wird, dann kann man sich gegen die Politik schlecht irgendwie herausreden. Umgekehrt ist es natürlich auch so, dass die Katastrophenfonds der Länder überraschenderweise aus Steuern gespeist werden.
Ja.
Also insofern könnte man sich vieles von der Feuerschutzsteuer beispielsweise, die ja eigentlich auch auf den Katastrophenfonds einzahlt, entweder anders nutzen oder vielleicht sogar etwas einsparen. Letztendlich, da wie dort, kostet das natürlich Geld. Aber wenn ich schon dazu sagen möchte, je größer die Versichertengemeinschaft, desto niedriger ist die Belastung für jeden Einzelnen. Und es ist ja nicht so, dass jeder das Gleiche zahlt, weil einer, der weniger exponiert ist, wird natürlich günstigere Prämien kriegen, als der direkt in der Donau steht und sicher überschwemmt wird.
Ich glaube, das ist auch etwas, wo ja viele, die jetzt vor allem im Innovationsbereich tätig sind, sagen, es werden sie Versicherungen auch zukünftig mehr auf individuelle Bedürfnisse wahrscheinlich runterbrechen. Also ich kenne aus Amerika ein paar Beispiele, wo ich Autoversicherung bezahle, je nachdem, wie viel ich Auto fahre. Oder Gesundheitsversicherung wird herabgesetzt, wenn ich gesünder lebe oder Sport mache oder ähnliches. Wie sehen Sie das in Österreich oder in Europa als Trend?
das ist ein Trend, den auch wir als Unternehmen adressieren. Hm. Insbesondere auch in der Kfz-Versicherung sind wir jetzt schon dazu übergegangen, dass wir schlicht und ergreifend viele Merkmale kombinieren und daraus einen Preis ableiten. Also es macht natürlich einen Unterschied, wie alt das Auto ist. Nicht überraschend, gell?
Ja.
Es macht auch einen Unterschied, wie alt der Fahrzeughalter ist, der mit dem Auto fährt. Mhm. Die ganz Jungen und die ganz Alten fahren überraschenderweise oder nicht überraschenderweise schlechter als die in den, sage ich mal, im Mittelalter sind. Und ja. Das ist eine ganz eine lange Zeitspanne. Ja. Überraschend ist in der Hinsicht allerdings schon eins, dass so um die 40 herum oder zwischen 30 und 40, auf einmal, nein, in den 40ern, plötzlich wieder ein deutlicher Anstieg der Schadenquoten ist.
Okay.
Es liegt aber daran, dass dann die Kinder mit diesen Autos fahren. Das sind dann auch wieder die Voranfänger, die verdeckt quasi hinter den Eltern, hinter den Schäden stecken.
Stimmt. Wenn man so hört, die Erklärung, ist es ganz klar, aber im ersten Moment denkst du, warum?
Genau. Okay. Mhm. Ja, und es ist auch leider zu beobachten, dass auch die unterschiedlichen Regionen an Unterschied machen. Also es ist nicht so, dass Unfallhäufigkeit in allen Regionen gleich auftritt. Um da ein Beispiel zu geben, schwere Unfälle kommen eher am Land draußen vor, weil da die Geschwindigkeiten zum Teil höher sind, auf Überlandstraßen. Dafür sind kleinere Kaskoschäden in der Stadt häufiger, Parkschäden.
Spannend. Das heißt, für euch wird auch sowas natürlich immer mehr zum Thema, wahrscheinlich auch wenn die Jungen jetzt weniger Autos fahren, aber die fahren, müssen sie ja trotzdem versichert haben.
Richtig. Ja, wir werden in der Hinsicht natürlich auch dahinter sein, dass wir nicht die Jugendlichen komplett verlieren. Weil es ist auch wichtig, dass wir auch junge Versicherungsnehmerinnen und Nehmer an unser Haus binden. Also das ist natürlich auch Herausforderung, aber ja, das gelingt ganz gut.
Sehr gut. Jetzt haben Sie gesagt, davor mit der Übernahme der neuen Position vor 5 Jahren sind die Tage länger geworden, sowohl in der Früh als auch am Abend. Jetzt kann ich mir das durchaus manchmal sehr, sehr stressig vorstellen. Wie schaffen Sie es dann, wenn Sie rausgehen aus dem Büro oder von der letzten Veranstaltung heimgehen, wirklich abzuschalten, wieder Energie zu tanken?
Es gibt bei meinen Hobbys zwar im Wesentlichen Themen, die mir so richtig Energie zurückgeben. Das eine ist Tennis spielen. Mhm. Das ist jetzt allerdings halb so unterbrochen gewesen, weil ich durchs Tennis spielen eine neue Hüfte gebraucht habe. Aber die ist wieder fit. Und das andere Thema ist Musizieren. Also ich habe, als ich Wirtschaft studiert habe, auch gleichzeitig Musik studiert und das habe ich auch nie ganz aufgehört. Und das ist also ein richtig schöner Ausgleich, vor allem vor dem Hintergrund, das gilt eigentlich für beide Hobbys, dass wenn man das macht, muss man sich extrem darauf konzentrieren und ist nicht abgelenkt dabei. Also ich bin kein Joker, weil sobald ich zum Joggen anfange, denke ich wieder über die gleichen Probleme nach.
Was für ein Musikinstrument oder welches Musikinstrument ist es bei Ihnen?
Ich habe Klarinette studiert, aber in dem Zusammenhang gibt es ein paar so verwandte Instrumente. Ja.
Das heißt, zum Beispiel. Genau. Aber das heißt, damals Studium gemacht, wirklich aus Freude am Musizieren oder war kurz so die Idee, in die Musik zu gehen?
Es war ursprünglich schon natürlich auch das Ausloten, wie weit man damit kommt. Ich habe aber ungefähr schon nach einem Jahr eingesehen, dass ich daraus eigentlich keinen Beruf ableiten möchte.
Okay.
Es war so ein Riesenstress und ich habe dann, ich möchte fast sagen, mit meinem damaligen Lehrer, mit einem Philharmoniker, der eben an der Musikhochschule unterrichtet hat, also was wie Agreement gehabt, dass ich in der Hinsicht Literaturstudium mache. Aber ich glaube, ich habe auch gewusst, dass ich daraus kein Probespiel gewinnen werde.
Okay. Jetzt, Sie sind sehr lange schon hier in der Versicherung. Sie haben Ihren Karriereweg auch hier gemacht. Das ist inzwischen eher unüblich in vielen Firmen. Vor allem in jüngeren Jahren, ich glaube, dass man 10 Jahre und mehr bei einer Firma ist, ist immer unüblicher. Welchen Ratschlag könnten Sie mitgeben, dass man sagt, ich bleibe bei der Firma, wo ich eine Heimat gefunden habe, wo ich Freude an meiner Tätigkeit habe und gehe dort den Weg weiter?
Also, was mich selber betrifft, muss ich dazu sagen, es war natürlich eine glückliche Fügung, dass mir der Job auch so wirklich Spaß gemacht hat. Mhm. Man kann nie sagen, bleib dort, weil du musst dort in Pension gehen. Das ist sowieso Blödsinn. Aber was ich schon eigentlich auch jungen Menschen empfehle, ist, dass man nicht vorzeitig Jobhopper wird. Weil wenn man nur ein Jahr beim Arbeitgeber ist, lässt sich das für mich eigentlich nicht als große Errungenschaft, weil dann ist eigentlich von der Einarbeitungsphase bis zu dem, dass man tatsächlich einmal eigenständige Arbeit übertragen kriegt, nicht wirklich viel Zeit vergangen. Und mehr oder weniger ist das eher ein Abbruch gewesen dann. Und vor dem Hintergrund, also 4, 5 Jahre dabei zu bleiben, halte ich schon für eine Zeitspanne, wo man dann auch sagen kann, ich habe was vorzuweisen bei einem Karriereschritt vielleicht. Mhm. Und das mag schon sein, dass das eigentlich auch immer wieder eine gute Idee ist. In meinem Fall war es halt hausintern immer wieder spannend, neue Aufgaben dazu zu bekommen, die auch immer wieder aufs Neue mir Spaß gemacht haben.
Aber war das damals für Sie schon ein bisschen so die Vision in der Versicherung?
Gar nicht. Also, ich kann mich nur erinnern, wie ich gewechselt habe zur Oberösterreichischen, habe ich auch zu meiner Frau einmal gesagt, das ist ein Job, der mir so taugt, dass ich, das klingt jetzt ein wenig blöd, dass ich damit einmal vielleicht in den Song gehen konnte. Aber da war nicht irgendwie im Spiel, dass ich das eine als Karrieresprung fürs Nächste sehe. Also ich glaube auch, dass das der falsche Zugang ist, weil wenn man das spürt, dass das eigentlich nur ein Zwischenschritt sein soll, dann macht man die Aufgabe wahrscheinlich halbherzig.
Wenn Sie jetzt so überlegen, Ihr Team, das Sie ja doch leiten, für das Sie ja die Verantwortung tragen, gibt es so eine spezielle Charaktereigenschaft, wo Sie sagen, das braucht jemand, dass Sie den oder diejenige wirklich sagen, das passt als Führungsteam?
Ja, also ich würde, und die Erfahrung habe ich eigentlich auch mit meinen Führungskräften gemacht, lege schon großen Wert darauf, dass das Leute sind, die nicht sprunghaft agieren, die hartnäckig eigentlich dranbleiben, die auch nicht mit der Belegschaft, mit denen sie arbeiten, cholerisch umgegangen. Also das geht für mich überhaupt nicht. Also ich bin schon jemand, der auch selber versucht, Entscheidungen so zu treffen, dass ich ein vollumfängliches Bild habe davon. Und das ist mir auch bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wichtig, dass man nicht irgendwie ad hoc und schnell irgendwas entscheidet, sondern wirklich fundiert. Und das darf auch ein wenig länger dauern. Also auch wenn zum Beispiel bei uns und in der Regel landen eher schwierige Fälle bei mir, da will ich nicht irgendwie auf Zuruf eines Einzelnen sofort Entscheidungen treffen, weil die kommt mangels aller Informationen falsch sein.
Stimmt. Aber vor allem in Ihrer Position kann das natürlich weitreichende Folgen haben. Das ist ganz klar.
Ja, natürlich, genau. Aber das ist mir auch bei unserer Belegschaft wichtig. Und wie gesagt, solche Leute haben wir.
Super. Wenn wir jetzt rund um Weihnachten nochmal zusammensitzen, beim Kaffee, Glasl Sekt, beim Bier, was muss denn passiert sein, dass Sie für sich ganz persönlich sagen, dieses Jahr 2026 war ein positives Jahr?
Also das nächste Mal war super, waren diese kriegerischen Handlungen. Und das betrifft natürlich uns als Finanzindustrie im weitesten Sinn schon, mit den Kapitalanlagen jedenfalls, wann die kriegerischen Handlungen einmal endlich eingestellt wurden. So wie es im Moment ausschaut, könnte es ja sein, dass der Zustand, des Atomabkommens, das der Donald Trump gekündigt hat, wieder vielleicht so halbwegs in Kraft tritt, aber eigentlich keine Verbesserung zum vorherigen Status. Dennoch, das war schon mal ein großer Fortschritt, weil natürlich auch die konjunkturelle Entwicklung weltweit, möchte ich sagen, natürlich aber auch im österreichischen Mikrokosmos darunter leidet, wenn Straßen von Hormuz und dergleichen gesperrt sind. Genauso wünsche ich mir natürlich auch, dass der Angriffskrieg der Russen auf die Ukraine bald einmal endfindet. Das ist ja Wahnsinn, wie lange das schon dauert. Aber für unser Haus war es mit den Rahmenbedingungen natürlich klasse, wenn sowas wie Normalität wieder mal einziehen würde. Da sind wir ja schon seit langem Weg, weil wir sind von einer globalen Krise in die nächste unterwegs. Ja, und zum anderen, das sind natürlich Wünsche ans Christkind. Wäre super, wenn keine Naturkatastrophen auch heuer passieren würde. Voriges Jahr war diesbezüglich ein sehr gutes Jahr. Da war für uns als Bevölkerung ein eher verregender, kalter Sommer, aber der ist für Versicherer natürlich ideal, weil da gibt es keine boshaften Abkühlungen nach einer Hitzewelle, die dann mit Hagel verbunden werden. Ja, das sind für einen Versicherer so wichtige Punkte natürlich.
Das finde ich gut. Ich glaube, das ist etwas, was wir uns alle wünschen würden, weil niemand braucht die Naturkatastrophen, die gerade mit Sturm, Hagel und Ähnliches immer wieder bei uns durchziehen. Herr Nagel, herzlichen Dank.
Danke Ihnen.